das dusselige Dutzend über den Sinn und Unsinn deutscher Verkehrsprojekte. Heute mit Katja Bigalka am Mikrofon. Guten Tag. Nicht jedes Verkehrsprojekt, das in Deutschland geplant wird, hat auch Sinn. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hat zum Beispiel gerade 12 verkehrstechnisch sinnlose Straßenbauprojekte identifiziert und diese in einer Liste mit dem Titel „Das dusselige Dutzend" zusammengefasst. Aber nicht nur Autobahnen sind oft umstritten, auch Flughäfen oder Häfen werden häufig am Bedarf vorbeigeplant. Wie wohl auch der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven, dem knapp 600 Millionen Euro teuren Tiefseehafen, einst gebaut für die größten Schiffe der Welt, bleiben auch 9 Monate nach der Eröffnung noch die Containerschiffe aus. 332 der etwa 400 Beschäftigten schieben Kurzarbeit. Knut Benzner hat sich umgesehen.
Rechts ist der Jadebusen, richtig, mit unser Wendebecken, 700 Meter Durchmesser. Platz ist da.
Vor uns die Carrier.
Vor uns die Straddle Carrier.
Daneben
unser Yard, Containerabstellfläche.
Übungscontainer?
Ja, sind sie aber nicht, dafür sind sie zu teuer. Das sind die teuersten Container, die es gibt, das sind nämlich Reefer-Container, die da rumstehen.
Und links leere, gespenstische, durchaus bedrückende, bei Nebel sicherlich schemenhafte Leere. Die Eröffnung, wie sich das gehört. Ein Ministerpräsident sprach:
Also Wilhelmshaven ist die deutsche Antwort auf Rotterdam. Es ist der erste deutsche Tiefwasserhafen.
Was hätte David McAllister, inzwischen Ex-Ministerpräsident, auch sonst sagen sollen? Wobei Wilhelmshaven nie Antwort auf Rotterdam werden sollte. Anschließend sprach der Bundeswirtschaftsminister, in diesem Falle Philipp Rösler.
Eine Volkswirtschaft wie Deutschland könnte gar nicht funktionieren ohne eine gut ausgebaute Infrastruktur, ohne funktionierende Logistik.
Und dann wurde getrommelt, dass sich die Balken bogen. Und heute? Letztlich wie damals. Ein Deich und Schafe. Wir sind in Nordniedersachsen. Schaf und Deich bilden eine natürliche Lebensgemeinschaft. Schließlich ein Parkplatz, die Lkw-Ein- und Ausfahrt, viel Fläche sowie ein Gebäude. Hinter dem Gebäude und rechts und links davon der Hafen. Im Gebäude die Verwaltung.
Ich heiße Mikkel Andersen. Ich bin hier in Wilhelmshaven tätig bei Eurogate.
Von Eurogate wird der Hafenbetrieb durchgeführt, wenn es denn nennenswerten Hafenbetrieb gäbe. Mikkel Andersen, Däne mit momentanem Wohnsitz in Oldenburg, ist 35 und Geschäftsführer der Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven GmbH und Co. KG.
Ich habe das ganze Thema Operation und Vorbereitung, Betrieb, war denn meine Aufgabe.
Seit 2008. 8 Kräne zum Be- und Entladen Keycranes der weltgrößten. Und über Tiefgang wird nur dann gesprochen, wenn man Probleme mit ihm hat. Mikkel Andersen.
Mit 18 Meter mindestens Wassertiefe, dann ist Wassertiefe für uns hier eigentlich gar kein Problem. Und für unsere Kunden auch nicht. Die können rein und raus fahren, so wie sie wollen.
Aber es kommt keiner.
Das ist richtig, aber das hängt bestimmt nicht von der Wassertiefe ab.
Andersen hat Humor, was?
Momentan fertigen wir 2 Schiffe die Woche ab. Montagmorgens und Montagabends. Immer noch Maersk Line hier als Ankerkunde. Das ist momentan, was wir machen.
Dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags und sonntags, also frei?
Ja, frei nicht. Es sind zwar keine Schiffe, aber selbstverständlich sind wir dabei, auf alle Ebene das zu ändern. Das ist klar.
Mit Kurzarbeit?
Kurzarbeit, ja, wir haben Kurzarbeit. Ja, wie soll ich sagen?
Etwa, dass die Idee, knapp 400 Langzeitarbeitslose und Hartz-IV-Empfänger als Kranführer, Computerfachmänner, Logistiker und so weiter, was man in einem Hafen ebenso braucht, anzulernen, auszubilden und zu beschäftigen, eigentlich eine gute Idee war.
Das haben wir gemacht. Die haben fast alle deren Abschluss gekriegt und sind heute auch hier im Einsatz, wenn da Schiffe sind.
Aber es kommen, wie gesagt, ja keine. Okay, montags kommen 2. Und dann sind ein paar der Beschäftigten im Einsatz.
In der Logistikbranche haben wir nicht nur mit Deutschland zu tun. Wenn ganze Südeuropa nichts kaufen möchte und wenn es auch noch andere Ecken gibt, wo momentan Schwierigkeiten gibt, ja, dann sind wir die Ersten, die davon betroffen sind.
Übersetzt: kein Verkehr aufgrund der Weltmarktlage, die sich in Stagnation, Rezession und, was Südeuropa betrifft, Depression befindet. Hätte es 2012, so Andersen, ein vernünftiges Wachstum gegeben,
wäre das genug, um eine vernünftige Auslastung hier bei uns in Wilhelmshaven zu haben. Und das ist halt leider nicht gekommen.
Heute, jetzt, gerade, im Augenblick, abgesehen von drei Männern, die in Schutzanzügen übers Gelände laufen und Wartungsarbeiten machen, arbeitet niemand.
Korrekt.
Ein Hafen jener Größe werde, meint Mikkel Andersen, indessen nicht auf 2-3 Jahre hin geplant, sondern zukunftsgerichtet.
Unser Vertrag hier in Wilhelmshaven läuft 40 Jahre. Wir planen schon langfristig. Das ist zu erwarten.
Die Kräne, die Suprastruktur, deren Lebensdauer davon abhängt, wie oft sie genutzt werden, werden zurzeit geschont. Die Carrier, die Selbstfahrer, die die Container, sobald sie vom Schiff sind, von A nach B bringen, auch.
Aber es ist klar, wir haben alles vorbereitet, um da ganz oben mitspielen zu können. Das werden wir auch tun.
Weitere 8 Brücken, also weitere 8 B- und Entladezonen sind schließlich geplant. Die Gesamtkosten des Experimentes, gut 1 Milliarde.
Weiterbauen also allen Unkenrufen zum Trotz. Leere scheint kein Argument zu sein, wenn es um die Frage geht nach dem Sinn bestimmter Verkehrsprojekte. Dieser Ansicht scheint man jedenfalls auch am Airport Magdeburg-Kochstedt zu sein. Obwohl von dem Regionalflughafen auf der grünen Wiese gerade mal 4 Maschinen pro Woche abheben, wird so getan, als würde hier alles bestens laufen. Dabei hapert es manchmal schon am Rolltor, wie unser Landeskorrespondent Christoph Richter feststellen musste.
Wo ist die Kurbel?
Ja, geht nicht mit der Kurbel.
Warum geht das nicht mit der Kurbel?
Geht nicht.
Aller Anfang ist schwer. Das Rolltor zum Check-in am Flughafen Magdeburg klemmt, wurde ja auch lange nicht bewegt.
Ja, sehr schön.
Muss doch mal die Feuerwehr rufen.
Das war im April. 5 Monate war der Flughafen Magdeburg-Kochstedt International, wie er ganz offiziell heißt, geschlossen. Seit April ist er wieder in Betrieb, mittlerweile auch das Rolltor. Und die Maschinen heben ab, 4-mal pro Woche. 2-mal nach Palma de Mallorca, 2-mal nach Girona bei Barcelona.
Ja, super. Ja, sensationell. 4 Flüge in der Woche. Traumhaft.
Lück Moser, 21-jähriger BWL-Student aus Berlin. Er fliegt heute nach Mallorca.
Wir haben wirklich auch erst gedacht, es wäre in Magdeburg und haben gebucht, bevor wir auf die Karte geschaut haben. Dann haben wir Kochstedt bei Google Maps eingegeben. Da hat man Magdeburg noch gar nicht gesehen, als es reingezoomt hat. Na gut, es ging jetzt, ja, hat sich am Ende ein bisschen hingezogen mit der Landstraße, aber ging.
Mitten auf einem Feld auf halber Strecke zwischen Magdeburg und dem Harz liegt der Flughafen Magdeburg-Kochstedt, Kürzel CSO. Der Tower ist mit modernster Technik ausgestattet. Das Terminal hat 2 Check-in-Schalter. In der Halle dröhnt Ballermann-Musik. Der Glamour-Faktor hält sich hier in Grenzen. Rund 60 Millionen Euro hat der Ausbau des ehemaligen Militärflughafens den Steuerzahler gekostet. Nach dem Mauerfall hatten die sachsen-anhaltischen Landesfürsten den Anschluss zur weiten Welt im Sinn. Die Vision: ein gigantisches Luftdrehkreuz Magdeburg. Der Ort: der frühere Militärflughafen der Sowjets auf dem Hochplateau im Harzvorland. Die Betriebsgenehmigung kam 1994, doch bis das erste Flugzeug abhob, sollten 5 Jahre vergehen, dann 2 Jahre Betrieb. 2001 ging die Betreibergesellschaft aus Land, Landkreis und Anteilseignern pleite, wieder Stille. Bis 2010 die aus Kopenhagen stammende Development AS den Ladenhüter kaufte. Statt für 60 Millionen zum Schnäppchenpreis von 1 Million Euro für einen voll funktionsfähigen Airport mit Tower, Hangars und allem, was dazugehört. Doch Sachsen-Anhalts einziger internationaler Flugplatz, wie es großspurig heißt, macht weiter Sorgen. Dieses Jahr rechnet man mit gerade mal 45.000 Fluggästen, rund 40% weniger als im Vorjahr. Dabei bräuchte der Flughafen 1,5 Millionen Passagiere, um eine schwarze Null zu schreiben. Uwe Hedicke, Flughafenbesitzer in Neuhardenberg und Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Magdeburg-Kochstedt, ficht das nicht an.
Nein, aber es ist von Anfang an klar gewesen, dass wir hier einen langen Atem brauchen und wir die Chance von Kochstedt in der Zukunft ja auch erst sehen, wenn der Standort Berlin sich entwickelt hat, weil die gesamte sowohl Cargo- als auch Passagierluftfahrt trifft ihre Entscheidung, wenn der BER fertig ist.
Derzeit ist der Flughafen Magdeburg-Kochstedt allerdings auf Gedeih und Verderb einer einzigen Airline ausgeliefert, dem Billigflieger Ryanair. Für Uwe Hedicke kein Problem. Obwohl er nicht mal weiß, ob Ryanair im nächsten Jahr überhaupt noch mit Magdeburg plant. Letztes Jahr hatte bereits Germania aufgegeben. Uwe Hedicke, Sohn eines NVA-Kampffliegers, bleibt trotzdem gelassen.
Eine Lufthansa beispielsweise hat uns klipp und klar gesagt, dass sie auf solche Flughäfen etwas fernab nicht gehen. Aber es ist eben so, es muss sich alles entwickeln. Und wir werden da nicht nervös, wenn das jetzt nicht holter die Polter und die Kundschaft Schlange steht.
Ein Flughafen ohne Kundschaft? Hedicke meint, verlockende Angebote zu haben. Kein Nachtflugverbot, viele kleine Privatflieger, die kommende Cargohalle. 2016 wolle man Gewinn machen. Eine optimistische Einschätzung, die der wirtschaftspolitische Sprecher des sachsen-anhaltischen Landesvorstandes der Grünen, Andreas Gernegroß, nicht teilt.
Wenn man das aus umwelt- und verkehrstechnischer Sicht sieht, ist das ziemlich abstrus, was da passiert. Es hat keiner was davon, wenn jemand 130 Kilometer anreist und dann hier mit einer Maschine startet, die dann auch nochmal die Ökobilanz verschlechtert. Aus umwelttechnischer Sicht absolut nicht zu begrüßen.
Okay. Aber Gepäckstück dürfen Sie nur eins haben.
Okay, dann. Auch bei der CDU, die ursprünglich hochfliegende Pläne mit dem Regionalflughafen hatte, beäugt man die aktuelle Entwicklung des Flughafens Magdeburg-Kochstedt international mittlerweile mit Sorge. Thomas Webel, christdemokratischer Verkehrsminister in Sachsen-Anhalt, bleibt derzeit nur die Hoffnung, dass das Geschäftsmodell mit gerade mal wöchentlich 4 Flügen funktionieren möge.
Ja, wir können uns hier bloß auf die Aussagen des Unternehmens verlassen und ich werde kein Unternehmen im Schlecht reden, was solvent ist, was seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Zurzeit bin ich immer noch optimistisch.
Dennoch, sollten im Flughafen die Leuchtfeuer ausgehen, wird der Steuerzahler einspringen müssen. Rund 60 Mitarbeiter würden arbeitslos und es gäbe diverse Firmen, deren offene Rechnungen noch beglichen werden müssten. Auch der Imageschaden wäre nicht zu unterschätzen. Schließlich würde Sachsen-Anhalt dann einen voll funktionsfähigen Flughafen einfach so verfallen lassen. Trotz aller Kritik und Zweifel, es gibt ja auch Menschen, die sich mächtig über diesen Flughafen freuen. Direkte Nachbarn zum Beispiel.
Ich kann mit dem Fahrrad herfahren, das Fahrrad hier hinstellen, kann ins Flugzeug einsteigen und in den Süden fliegen. Was will ich mehr? Schon schön.
Reicht das so, dass das rauskommt?
Bleibt die Frage, ob alle Nachbarn des Flughafens Magdeburg-Kochstedt diese Ansicht teilen. Auf der anderen Seite, andere Bundesländer haben ja auch ihre defizitären Regionalflughäfen. Kassel-Calden in Nordhessen zum Beispiel läuft auch nicht gerade rund. Und wenn wir schon mal hier sind, Nordhessen besticht geradezu mit verkehrstechnischen Superlativen, die man sich durchaus mal anschauen könnte. Da gibt es auf der Strecke Frankfurt-Berlin den ICE-Halt Kassel-Wilhelmshöhe. Mit der A7 hat Nordhessen Teil an Deutschlands längster Autobahn und mit der B3 Teil an Deutschlands längster Bundesstraße. Aber was ist das? Zwischen A7 und B3 fällt auf den Autokarten im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ein merkwürdiger roter Stummel auf. Die A49. Geplant schon in den 20er Jahren, begonnen Anfang der 70er, endet heute auf halber Strecke südlich von Fritzlar sozusagen auf dem Acker und wird dort zur Lokalstraße. Dusselig finden das Autobahngegner und Befürworter gleichermaßen. Doch da endet die Einigkeit. Anke Petermann über die unendliche Geschichte einer umstrittenen Autobahn.
Auf den Wiesen oberhalb von Frankenhain nahe dem hessischen Schwalmstadt übertönen ein Dutzend Baggerlaster und Planierraupen, Saatkrähen und Feldlerchen. Baufahrzeuge wühlen ein großes Erdloch, Platz für einen Autobahntunnel, der die A49 unterirdisch fortsetzt. Mitten durch die Schwalm, das fruchtbare nordhessische Becken mit seinen Wiesen und Getreidefeldern.
Es gibt auch noch Baumreihen und Feldgehölze, Streuobstwiesen und so weiter. Von daher eine sehr beschauliche, idyllische Landschaft.
Meint Jörg Hafke, Vorsitzender der Bürgerinitiative Schwalm ohne Autobahn. Am schlimmsten finden Hafke und seine umweltbewegten Mitstreiter an der Trasse, die weitergebaut werden soll.
Dass hier ein Industrieelement sozusagen in die Schwalm kommt, was die Schwalm selber überhaupt nicht braucht, weil die Autobahn ist eine Transitautobahn, die hat ca. 35.000 bis 40.000 Fahrzeuge am Tag. Das sind über 25.000, die nur durchfahren, also von Mailand nach Kopenhagen letztendlich.
Transit, der weder Wohlstand noch Arbeit bringt, meinen die Autobahngegner der Umweltschutzorganisationen BUND und NABU. Dafür aber Lärm und Abgase. Tödlich für Schlierbach, Frankenhain und andere bislang intakte alte Fachwerkdörfer im Rotkäppchenland. Die Schwelmer Tracht mit rotem Mützchen soll die Brüder Grimm inspiriert haben. Jetzt aber wird der 900 Meter lange Tunnel mitten in die Märchenlandschaft gesprengt und gebohrt als Lärm- und Landschaftsschutz für die benachbarten Kliniken der Diakonie. Erst wenn die Betonröhre 2016 fertig ist, wird die eigentliche Autobahn weitergebaut. Derzeit endet die A49 auf einer Lokalstraße inmitten von Äckern. Und zwar südlich von Borken in Hessen, einem früheren Braunkohleort, wo vor 25 Jahren Bergleute bei einem Grubenunglück starben. Norbert Heller ist Vorsitzender von Pro A49 und stammt aus der 14.000 Einwohnerstadt.
Mein Elternhaus, das stand direkt an der B3, da sind manchmal die Teller aus dem Schrank gefallen. So Erschütterungen gibt das.
Die Bundesstraßen 3 und 454 durchqueren die Orte. Deshalb kämpft Norbert Heller gemeinsam mit den lärmgeplagten Anwohnern seit Jahrzehnten für die Autobahn, die zwischen den Bundesstraßen verläuft. Der Vorsitzende von Pro A49 freute sich, als zum Start des neuen 12-Kilometer-Abschnitts 2011 Regierungsprominenz aus Berlin anreiste.
Da habe ich meinen Spaten mitgebracht und stande dann auch zufällig neben dem Bundesverkehrsminister. Den habe ich dann gefragt, den Herrn Ramsauer, ist eigentlich Geld da, dass überhaupt weitergebaut werden kann? Daraufhin hat er mir gesagt, Geld steht zur Verfügung, es kann weitergebaut werden und ich kann Ihnen versprechen, es geht weiter.
Insgesamt soll der Weiterbau zur A5 mit seinen drei Abschnitten fast 600 Millionen Euro kosten. Offiziell freigegeben für den neuen Abschnitt sind bislang aber erst 60 Millionen zur Bauvorbereitung. Schon 50 verschlingt der neue Tunnel. Klingt nach einer alten Variante der unendlichen A49-Story. Immer wenn Baurecht da war, gab es kein Geld. Doch Hessens Verkehrsminister Florian Rentsch will sich beim Bund dafür stark machen, dass weitere Mittel fließen. Dass endlich wieder gebaut wird, verbucht der Liberale als Erfolg der schwarz-gelben Koalition, die im September auf Wiederwahl hofft.
Gerade jetzt ist seine Klage nochmal zurückgenommen worden bei der A49. Das sind alles Zeichen dafür, dass dort endlich auch die Naturschutzverbände sehen, dass wir so gut planen, dass sie bei allen Klagen, die sie angestrengt haben, verloren haben. Und ich glaube, das zeigt auch, wir haben sehr sauber gearbeitet, teilweise mit sehr viel Aufwand, weil umweltrechtliche Maßnahmen mittlerweile eine Dimension einnehmen, die man sich kaum vorstellen kann. Wir bauen in Deutschland mittlerweile einen Autobahnkilometer für ca. 30 Millionen Euro. Dabei sind über zwei Drittel Umweltkosten.
Das Einlenken der Umweltschutzorganisationen versteht Rentsch allerdings falsch. Die Verbände finden die Trasse nicht plötzlich umweltverträglich, mussten allerdings einsehen, dass das geänderte Bundesnaturschutzgesetz dem Artenschutz bei Straßenbauprojekten weniger Raum gibt. Erreicht hatten die Naturschützer nur, dass die Trasse im südlichen Streckenabschnitt aus dem Herrenwald verlegt werden musste. Dort hätte sie den Lebensraum für ein europaweit bedeutsames Vorkommen von seltenen Kammmolchen zerschnitten. Mit der Zerschneidung von Landschaften, mit Lärm- und Abgasbelastung, dürften die Umweltschutzverbände vor Gericht ja nicht argumentieren, bedauert Jörg Hafke, der die A49 vor allem deshalb ablehnt.
Wir werden reduziert sozusagen auf die Argumentationsebene, die uns vom Gesetz her zugelassen ist. Und das ist eine Herausstellung der Belange der Tierwelt letztendlich, also die Frage des Artenschutzes zum Beispiel. Und so bleiben dann am Schluss halt nur in der öffentlichen Wahrnehmung die Argumente übrig, die dann auf den Kammolch abstellen. Der Kammolch ist also sozusagen der nützliche Idiot für eine andere Verkehrspolitik.
Ein Regierungswechsel in Hessen und im Bund, darauf hoffen Hafke und seine Mitstreiter, um die A49 in der Schwalm noch zu stoppen. Den südlichsten Zipfel des Autobahnstummels könne man dann zur Bundesstraße umwidmen und als Umgehungsstraße recyceln. Die rot-grüne Koalition in Hessen hatte der A49 Mitte der 90er Jahre schon einmal einen ausgedehnten Stillstand beschert. Norbert Heller, Kopf der Autobahnverfechter und damals noch SPD, verfluchte seinen Genossen Hans Eichel als Ministerpräsidenten und gab aus Protest sein Parteibuch zurück. Als Mitglied der Freien Wähler kämpft er heute weiter für die Autobahn. Jörg Hafke dagegen baut auf Rot-Grün, ersatzweise auf die Leere in den öffentlichen Kassen.
Das bleibt immer die Hoffnung der Gegner von vermeintlich dusseligen Verkehrsprojekten, dass am Ende eben das Geld ausgeht, um den Unsinn fortzusetzen. Das war der Länderreport. Heute über umstrittene Verkehrsprojekte in Deutschland. Morgen hören Sie an dieser Stelle das Meer als Kraftwerk. Stand der Dinge bei der Offshore-Energie. Am Mikrofon war Katja Bigalke. Machen Sie es gut.